Ja, der Epheserbrief ist ja nicht lang, den haben ja wir nur 6 Kapitel und gibt ja aber auch noch kürzere biblische Bücher, auch im Neuen Testament. Ja, wenn wir die uns in Erinnerung holen jetzt, es gibt ja 2 neutestamentliche Briefe, die haben nur ein Kapitel. Ja, wenn wir das mal, welche sind das? Philemon und Judas. So, hier haben wir 6, aber sehr reich. Es ist ein sehr reicher Brief. Und wenn man jetzt Kommentare liest darüber und oder eine Studienbibel habt. Und einige haben die bestimmt. Es gibt ja die MacArthur-Studienbibel, die Thompson-Studienbibel. Es ist überall immer auch so eine kurze Einführung dabei. Und man merkt, es ist schwierig, in biblischen Büchern vielleicht eine volle Einheit zu finden. Weil der Apostel Paulus hat ja nicht selber gesagt, Leute, hier ist mein Schlüsselvers. Das haben wir dann nicht. Und wenn wir die dann suchen, als die Bibelleser, die wir ja sind, dann kann sein, dass einer sagt, mein Schlüsselvers würde da sein, der andere sagt, mein Schlüsselvers, aber ein bisschen ein anderer Schwerpunkt. Und so kann sein, dass wir hier auch unterschiedliche Schwerpunkte finden werden bei den Einführungen oder Kommentaren zu diesem Brief. Und doch werden wir hier, glaube ich, auch eine Einheit finden, die wir alle bestätigen werden, dass es doch auch ein besonderer Brief ist, in dem, dass er im Vergleich jetzt zu einigen anderen Briefen, so wie der Galaterbrief, Korintherbrief, die beiden Korintherbriefe oder der Römerbrief, wir werden doch einen sehr großen Unterschied merken zu all diesen Briefen, den wir hier im Epheserbrief haben. Und das wird uns bestimmt auch zum Teil helfen, den besser zu verstehen. Alle Briefe, biblische Bücher sind ja wichtig. Und wir wollen jetzt keinen nicht hervorheben und sagen, der ist wichtiger als der andere. Aber die haben alle ihren Platz und alle ihre Besonderheit. Und der Epheserbrief hat eben die Besonderheit, dass er nicht aus einem Problem geschrieben wurde. So, das war nicht so, dass jetzt ein bestimmtes Problem in Ephesus war und jetzt musste Apostel Paulus reagieren, so wie das im Korintherbrief ist. Was uns ja auch zum Segen ist. Diese Probleme sind ja nicht, dass die uns jetzt nicht zum Segen sind, aber der Anlass, der war hier etwas anders. Es gab nicht ein Problem. Warum er das unbedingt jetzt machen sollte, den Brief schreiben sollte, zumindest es ist nicht so offensichtlich. Obwohl, wie gesagt, wieder einige Ausleger sagen, das war ungefähr das Gleiche, was in Kolossä. Es ist ja auch nicht weit voneinander weg. Und in der Gemeinde war ja diese höhere Erkenntnis, wie wir die nennen, die Gnosis, die griechische Philosophen, die hatten da die Gemeinde doch sehr mitgenommen in ihrem Gedankengut. Aber das merken wir hier nicht so. Und das macht das vielleicht so besonders, dass der Apostel Paulus auf einmal ein großes Thema widmet jetzt gerade, dass er den Gläubigen in Ephesus auf einmal schreibt, Gott hat mir ein Geheimnis offenbart. Und dieses Geheimnis sind himmlische Segnungen, die für die Christen bereit sind durch das Werk Christi. Und diese himmlischen Segnungen, die werden hier sehr tief behandelt. Hier kommt diese Offenbarung, das, was von diesem Geheimnis. Es ist mir gegeben worden als eine Offenbarung von dem Geheimnis Christi, sagt er, und was seine Gemeinde ist. Und dieses Geheimnis wird hier wie dem einzelnen Christen, was der Einzelne hat, so auch der Gemeinde. Also der Wert, den die Gemeinde davon hat, was diese himmlischen Segnungen bedeuten. Und ich denke, es ist für uns auch eine wichtige Frage. Das hört man mehr als einmal, dass auf einmal zu irgendeinem Punkt einige Christen sich die Fragen stellen, warum brauche ich Gemeinde? Wenn ich alles in Christus habe, ich kann glauben, ich kann beten, ich kann mit ihm Gemeinschaft haben, ich habe das Heil, ich habe Heilsgewissheit, warum brauche ich Gemeinde? So wird die Frage hier nicht gestellt. So steht die hier nicht. Aber wir merken hier, dass der Apostel hier beides sagen wird. Er wird dir als einzelnen Christen sagen, wie reich du in Christus bist. Ohne Angst zu haben, jetzt uns zu verwirren, dass wir auf einmal sagen, oh, dann brauche ich die Gemeinde gar nicht. Weil er wird beides sagen. Er wird auch sagen, wie ein großes Reichtum es ist, für die Gemeinde Gottes die himmlische Segnung zu haben. Und somit wird das hier nicht so behandelt, als ob wir eins fragen, warum braucht das dann? Aber es wird beides sehr stark betont. Der einzelne Christ mit seinen Segnungen, die er durch Jesus hat, aber auch die ganze Gemeinde. Der Brief an die Epheser zeigt uns, was im Herzen Gottes war und noch immer ist. In diesem Brief steht Gott im Mittelpunkt mit seiner Absicht und seinem Wunsch, uns zu segnen, ohne dass er dazu irgendeinen Anlass im Menschen oder in seine Not braucht. Merken wir, dieser Brief wird uns das Herz Gottes offenbaren. Er wird darüber schreiben, nicht in welche Not der Mensch ist, wenn er nicht die Rechtfertigung hat, so wie das im Römerbrief ist zum Beispiel, sondern unabhängig davon, dass die menschliche Lage gar nicht so sehr beschrieben wird, wird auf einmal uns offenbart, was Gott gedacht hat, was er empfindet, was er wünscht und was er alles tut für uns Menschen. Jetzt frage ich, was würde das bei uns bewegen? Welche Antwort geben wir dann, wenn wir das so erleben? Dankbarkeit. Dankbarkeit, und das wird auch, glaube ich, unser Herz immer wieder jetzt berühren, wenn wir die Texte lesen werden. Weil das macht ihm im Vergleich zu anderen Briefen so anders. Er ist aus einer anderen Situation geschrieben. Hier wird Gottes Herz, Gottes Art, Gottes Wesen viel mehr zum Vorschein kommen in dem ganzen Heil des Menschen als aus der Not des Menschen. Und so zeigt uns dieser Brief, die Stellung des Gläubigen in Christus und ermutigt uns, entsprechend zu leben. Und das ist das Geheimnis von Menschen, die in der Heiligung und in dem Gehorsam Gottes das verwirklichen, was Paulus im Römerbrief schreibt, wenn er sagt, die Sünde wird nicht herrschen in deinem Leben, weil du unter der Gnade bist, nicht unter dem Gesetz. Und diese praktische Heiligung vom Leben eines Christen wird durch diese Gesetzmäßigkeit unserer Stellung in Christus uns weiterbringen, als wenn wir das vom Antrieb des Gesetzes machen werden. Ich habe das schon mehrmal empfohlen, wer hier ein gutes Buch haben möchte, um das ganz nah praktisch zu erfassen, was das bedeutet, dann gibt es ein gutes Buch über die Heiligung. Heiligung, ein Zerrbild und die Wirklichkeit. Das ist ein authentischer, das heißt ein echter Bericht von einem gläubigen Mann, der das alles durchgemacht hat. In der Heiligungsbewegung gewesen ist, in der Heilsarmee, wie er zu dieser Erfahrung sehr schmerzlich gegangen ist, sich sehr eingesetzt hat, einen tiefen Zerbruch erlebt hat und dann durch diese Erkenntnis seine Stellung in Christus zu einem wirklichen heiligen Leben durchgedrungen. Somit wird uns auch dieser Brief darin eine sehr große Hilfe sein, eine Stärkung sein. Wir wollen jetzt kurz über die Empfänger, wer die sind, was erfahren, wie das Evangelium überhaupt nach Ephesus gekommen ist. Dann ein paar Besonderheiten noch aus dem Brief und dann die Aufbau und Gliederung uns anschauen. Wenn wir von den Empfängern sprechen, dann ist das jetzt das Mittelmeer. Wir kennen das vielleicht mehr von den aus der Schule noch. Diese Karte, das ist ja der Stiefel, Italien. Dann haben wir hier Griechenland mit den drei Fingern. Und hier in der heutigen Türkei, damals das Römische Reich, das Gebiet Asia ganz genannt, hier lag Ephesus. Liegt heute noch, heißt nur nicht so. Heißt heute Seldschuk, eine türkische Stadt. Auch die Menschen, die hier damals wohnten, waren überwiegend Griechen und Juden. Besiedelt waren auch mehr nur die Küsten und vereinzelt auch die Städten im Inneren des Landes, sowie Kola. Sehe diese Stadt, die ist mehr im Inneren des Landes. Dass wir da heute diese Menschen gar nicht vorhaben, das vorfinden, das hat ja eine ganz traurige Geschichte. Da waren ja die blühenden Gemeinden in den ganzen heutigen Türkei. Die sieben Gemeinden aus der Sendschreiben der Offenbarung, die waren da. Aber da sind auch diese Menschen nicht mehr. Das Volk, das da heute wohnt, die wir als Türken kennen, das ist ein Nomadenvolk, hat das allmählich das Land überschwemmt, hat dann mit dem Aufkommen des Islams den Islam übernommen und dann alle anderen Völker da einfach vertrieben. Die wohnen da jetzt nicht mehr. Aber da war diese Stadt. Man sieht das, dass sie an der Küste liegt, sehr günstig gelegen, hat einen sehr großen Einfluss zu der Zeit mit der Einwohnerzahl für diese Zeiten schon eine sehr große Stadt. Und in der Stadt war die Gemeinde zu Ephesus. Und an diese Gemeinde ist dieser Brief gerichtet. Bekannt durch die zwei große Tempel, die der Göttin Artemis und Diana gewidmet waren. Das sind zwei Namen, die Römer, die sprachen, die nannten sie Diana und die Griechen Artemis, aber das war die gleiche Göttin. Das war eine Fruchtbarkeitsgöttin. Also davon war ja das Leben abhängig. Und sie verstanden sich schon so, dass sie, oder die Römer hatten der Stadt Ephesus diesen Status verliehen, dass sie sozusagen die Beschützerin und Hüterin dieser Göttin waren. Und wir werden das noch dazu kommen, in der Apostelgeschichte, wie verbissen sie das bewahren wollten und merkten, dass das Evangelium auf einmal an diese wichtige kulturelle, gesellschaftliche Ordnung der Menschen auf einmal rüttelt. Und das Götzendienst und Christentum, das passt nicht zusammen. Das beißt sich. Das kann nicht zusammen sein. Das kann nicht beides in einem Herzen wohnen. Sagt ja Paulus auch an die Korinther, wie werden dem Herrn nicht reizen dadurch, dass wir das meinen, dass wir den Götzendienst im Herzen haben können. Und somit war, da ist auch ein kleines Abbild von dieser Göttin, war dann auf vielerlei Weise würde der Tempel mit der Göttin dann auch veröffentlicht. Das sind jetzt Aufnahmen von Ausgrabungen aus der Stadt Ephesus. Hier wohnt jetzt keiner. Seldschuk, die Stadt, die jetzt bewohnt ist, die ist da ungefähr so einige Kilometer doch entfernt, weil das Meer weiter weggegangen ist. Hier diese Gegend war damals, lag das alles direkt am Meer und das Meer ist jetzt mehrere Kilometer weiter weggegangen. Das heißt, es ist flacher geworden. Und dadurch, man erklärt sich so, dass die Städte auch ausgestorben sind, wenn da mal so eine Pest wie Malaria ausgebrochen ist, da sind ganze Städte einfach ausgestorben durch diese Epidemie. Wir können uns noch ein paar Bilder anschauen. Das, so viel ich mich erinnere, ist die Bibliothek. Das ist das Theater. Da konnten 24.000 Menschen Platz nehmen. Einige Gruppen sind ja da gewesen. Man probiert das dann immer, dass einige sich unten hinstellen, ein paar Lieder singen, die anderen gehen dann die Stufen hoch. Und das ist wirklich so, das ist nicht übertrieben, das ist wirklich zu hören alles. Man kann das oben alles hören, ohne Verstärkung. Man sieht einfach in diesem, dass das entwickelte Städte waren, dass da sehr viel Leben war, sehr viel Handel. Es war eine Hafenstadt und es war schon ein Zentrum von dem ganzen Mittelmeer, das mit einem sehr aktiven Leben. Und diese Stelle, man kann es ja nur annehmen, dass es diese Stelle ist, ist ja auch in der Apostelgeschichte mehrmals erwähnt, dass der Paulus hierhin auch gezerrt wurde. Und wenn man über diesen Boden geht, das berührt einem schon, wenn man weiß, hier hat er auch große Ängste ausgestanden. Und er sagt ja im Korintherbrief, als ich in Ephesus war und mit den wilden Tieren kämpfte, dass er das doch diesen Widerstand dort als sehr echt tief empfunden hat. Wenn wir so das Herz Gottes uns jetzt vorstellen, wie das für uns Menschen, was das bedeutet, wie das für uns Menschen schlägt, uns Menschen begegnet in dem Evangelium. Und so hat das Evangelium in Ephesus auch erstmal Fuß gefasst. Das ist eine Frage eigentlich. Die Augenzeugen von Pfingsten in Apostelgeschichte 2,9, da gab es auch Leute aus Asia. Es wird nicht die Stadt Ephesus genannt, aber aus Asia waren da Leute. Somit kann man annehmen, dass da auch schon, weil sich da so viele Menschen bekehrten bei der Predigt von Petrus und später von den anderen Aposteln, das kann ruhig sein, wir können es offen lassen, dass das Evangelium vereinzelt schon in Ephesus angekommen war, bevor Paulus da gepredigt hat. So sind es zumindest Leute gewesen, die damals dabei waren. Und somit können wir das auch offen lassen. Bei seiner zweiten Missionsreise macht Paulus einen kurzen Besuch. Und hier sollten wir uns das mal lesen, dass er kurz nach Ephesus, da in Ephesus hält, ohne jetzt da sich lange aufzuhalten. Apostelgeschichte 18, 18. Weil wir sind ja bei dem Thema, wie kommt das Evangelium überhaupt nach Ephesus? Paulus aber blieb noch viele Tage dort. Danach nahm er Abschied von den Brüdern und wollte zu Schiff nach Syrien fahren und mit ihm Priscilla und Aquila. Nachdem er in Kenchrea das Haupt geschoren hatte, denn er hatte ein Gelübde. Und er kam nach Ephesus und ließ sie dort. Er aber ging in die Synagoge und redete mit den Juden. Sie baten ihn aber, dass er längere Zeit bei ihnen bliebe. Und er willigte nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen und sprach: Ich muss durchaus das kommende Fest in Jerusalem halten. Will's Gott, so will ich wieder zu euch kommen. Und er fuhr weg von Ephesus. Somit, er hat da in der Synagoge, und wie wir Paulus kennen, hat er ja nicht zurückgehalten mit dem Evangelium. Der hat ja das immer sehr nah und schnell an die Menschen gebracht. Aber er hat hier so sich nicht länger aufgehalten. Im Korintherbrief, glaube ich, schreibt er einmal so: Und obwohl ich eine offene Tür hatte, hatte ich keine Ruhe in meinem Herzen. Und blieb nicht. Somit hat er sich nach vielen Sachen gerichtet. Nicht nur immer nach äußeren Umständen, auch nach den Bewegungen seines Herzens. Weil er hier sagt: Mir ist das wichtig, dass ich dieses Fest in Jerusalem verbringe. Und er war nicht willig zu bleiben. Somit wissen wir nicht, wie weit das Evangelium bei dieser Berührung hier schon Fuß gefasst hat oder auch gefestigt wurde. Aber sie hatten eine sehr große Offenheit und sagen: Bleib doch, wir wollen mehr davon erfahren. Danach ist Apollos, einer, der in Ephesus viel bewirkt hat, Vers 24 bis 28. Es kam aber nach Ephesus ein Jude mit Namen Apollos, von Geburt aus Alexandria, ein beredeter Mann und mächtig in den Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn, und brennend im Geist redete und lehrte er genau von dem Herrn, wusste aber nur von der Taufe des Johannes. Dieser fing an, freimütig zu predigen in der Synagoge. Als ihn aber Aquila und Priscilla hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihn den Weg Gottes noch genauer aus. Als er aber nach Achaia reisen wollte, ermutigten ihn die Brüder und schrieben den Jüngern, dass sie ihn aufnehmen sollten. Und als er dann gekommen war, half er denen viel, die gläubig geworden waren durch die Gnade. Denn er widerlegte die Juden kräftig und bewies öffentlich durch die Schriften, dass Jesus der Christus sei. Also wir wissen jetzt, dass Aquila und Priscilla da sind, dass sie da geblieben sind. Paulus ist weggefahren, sie sind gläubig, sie haben da einen Wirkungskreis. Und dieser Apollos, der weiß ja von dem allen nicht, der ist nur sehr brennend im Geist und er verkündet, kennt aber nur die Taufe des Johannes. Und dann kommt die dritte Missionsreise von Paulus. Und hier ist dann so das Kernstück von seiner Beziehung zu dieser Gemeinde. Und das ist dann Kapitel 19 Apostelgeschichte und ein längerer Abschnitt. Wo wir dann das auch sehr genau beschrieben bekommen, dass er da, wie er lange da bleibt. Und wenn man das so zusammenrechnet, das ist nicht genau, es steht hier nur über 2 Jahre, dass man doch rechnet damit, dass er fast 3 Jahre in Ephesus geblieben ist und die Gemeinde unterrichtet hat. Dann kommt er noch einmal auf der Rückreise bei dieser dritten Missionsreise und geht dann nicht direkt nach Ephesus, ruft die Ältesten von der Gemeinde nach Milet. In Apostelgeschichte 20 lesen wir das. Und nimmt von dieser Abschied und sagt, so viel ich die Führung Gottes verstehe, werde ich euch nicht mehr wiedersehen. Und gibt den Ältesten aus Ephesus da einen sehr tiefe Empfehlung für ihren Dienst. Wenn wir uns die Predigt von David Schellenberg noch erinnern, bei der letzten Einsegnung der Ältesten, da hat er diesen Text gepredigt. Das war so, ist das Herzstück vom Ältestendienst, was wir in der Bibel haben. Und dann schreibt Paulus dann einen Brief, nachdem er dann nach der dritten Missionsreise wird ja Paulus gefangen genommen, sitzt mehrere Jahre im Gefängnis, wird dann überführt nach Rom und aus Rom, aus dem Gefängnis, schreibt er dann diesen Brief. Da sind wir jetzt. Dann kommt noch einmal die Erwähnung von Johannes und man ist auch der Meinung, dass Johannes sein Lebensalltag in Ephesus verbracht hat. Dass er da auch geblieben ist, bis er starb, dass er die Gemeinde in Ephesus entscheidend geprägt hat. Und eine von den Sendschreibegemeinden von Johannes ist ja auch die Gemeinde in Ephesus. Ja, es ist jetzt sehr klein geraten. Das ist die Karte, die hilft uns nicht weiter. Aber hier sind die Missionsreisen, die erste Missionsreise von Paulus. Die zweite Missionsreise von Paulus ist in dem rot gekennzeichneten. Und so ist ja dann auch, dass er da in Ephesus nur kurz hält, aber nicht bleibt. Und dann die dritte Missionsreise, dann geht er direkt dahin, bleibt er 3 Jahre, reist noch einmal wieder durch Griechenland und bei der Rückreise hält er dann nur noch in Milet und kommt nicht nach Ephesus und geht dann wieder zurück. Und wie gesagt, sein letzter Weg nach Rom ist dann nur noch als Gefangener. Und von da aus, aus der Gefangenschaft, schreibt er dann auch diesen Brief. Ja. Das wollte ich unbedingt noch zeigen, das Bild. Das ist auch in der, die heißt so, zu Ehren des Johannes ist da mal eine große Kirche gebaut worden. Sind jetzt nur noch Ruinen, aber die heißt immer noch so, die Johannesbasilika. Das ist einfach ein anderes Wort für, heute sagen wir, für eine große Kirche, Dom. Und das ist dann eben sowas gewesen, was sehr groß ist. Und das sind jetzt ja alles nur Ruinen, Ausgrabungen, aber das sind Taufbecken. Hier sind Stufen, sieht man, da geht man rein. Und so können wir uns vorstellen, dass die da getauft haben. Und das ist ja noch ein ganz wichtiger Moment hier gerade von der Taufe, die Paulus hier erlebt in Ephesus. Das von dem, wahrscheinlich von der Predigt von dem Apollos, da 12 Männer gläubig geworden sind und als Paulus die dann trifft, dann sagt er, es geschah aber, Kapitel 19 lese ich jetzt, als Apollos in Korinth war, dass Paulus die oberen Gegenden durchzog und nach Ephesus kam und etliche Jünger fand. So, das ist jetzt seine 3. Missionsreise und jetzt geht er direkt zu dieser Stadt, nicht auf die Durchreise. Und zu diesen Männern sprach er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen aber zu ihm, wir haben nicht einmal gehört, ob ein Heiligen Geist sei. Und er sprach zu ihnen, worauf seid ihr denn getauft? Sie sprachen auf die Taufe des Johannes. Und hier erinnern wir uns, der Apollos Predigt ist sehr brennend, aber er kennt nur die Taufe des Johannes. Und dann erklärt Paulus ihnen das und sagt, Paulus aber sprach, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und hat dem Volk gesagt, dass sie an dem glauben sollen, der nach ihm kommen wird. Das ist Christus, Jesus. Als sie das hörten, wurden sie getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Und es waren im Ganzen etwa 12 Männer. Und er ging aber in die Synagoge und predigte freimütig 3 Monate lang, lehrte und überzeugte sie von dem Reich Gottes. Als aber etliche verstockt waren und nicht glaubten und von dem Wege übel redeten vor der Menge, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und redete täglich in der Schule eines gewissen Tyrannus. Und das geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in Asien wohnten, das Wort des Herrn Jesus hörten, Juden und Griechen. So, das ist wahrscheinlich doch die Kernstelle von der Gründung der Gemeinde. Wie gesagt, da sind verschiedene Gruppen gewesen. Und als wir hier mal waren an dieser Stelle und der Resul, unser Freund, der kurdische Christ, Name denke ich, kennen wir hier alle, der hat dann gesagt, hier habe ich meine Bestätigung, hier habe ich meine Bestätigung. Ich weiß nicht, warum ihr Baptisten und Mennoniten so tauft, dass ihr die Leute nach hinten schwenkt. Ich taufe meine kurdischen Brüder immer so gerade runter. Und hier guckt man, sagt er, man kann das nur so machen. So haben die damals auch getauft. Gut, diese Form macht das nicht das Entscheidende, aber so wirklich widerlegen konnte ich, wollte ich ihm auch gar nicht. Ich ließ es einfach so stehen. Und dieses Taufbecken, denke ich, bezeugt das auch. Aber diese Erfahrung, denke ich, ist auch sehr wichtig, überhaupt grundsätzlich zu taufen. Das, was hier steht in Apostelgeschichte, dass wir haben ja eine schwierige Situation durch die Kindertaufe, dass einige Menschen schon sehr große Gewissensbisse haben und nicht wissen, was mache ich jetzt. Die wollen sich dann auch taufen lassen, wenn sie später zu der Erkenntnis kommen. Und dann wird ihnen aber vorgeworfen, in der Bibel steht doch, es gibt nur eine Taufe. Und dann ist das ein großer Kampf. Und deswegen wollen wir das auch so verstehen wie hier. Wenn das auf dem Glauben ist und auf den Herrn Jesus, dann ist das eine Taufe auf den Herrn Jesus. Wenn das nicht eine Taufe auf den Herrn Jesus ist, dann ist das eine andere Taufe. Und dann werden die eben noch auf den Herrn Jesus getauft. So würde das hier geregelt. Der Widerstand gegen das Evangelium in Ephesus. Es waren die Juden, die Widerstand geleistet haben. Das haben wir eben gelesen. Und dann gab es da noch einige Zauberer, die haben den Namen des Herrn Jesus für sich in Anspruch genommen. Und wir kennen diese Geschichten alle aus der Begebenheiten, aus der Apostelgeschichte. Und die kommen dann und sagen, sie benutzen den Namen auch. Es waren die Kinder oder Söhne eines gewissen Hohepriesters, und sie kamen dann und sagten zu den Menschen, die die böse Geister haben, dann riefen sie den Namen des Herrn an und sprachen, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Und natürlich, stellt euch mal vor, das hat dem Evangelium einerseits sehr geschadet. Ja, dass das so vermischt wurde. Und auf einmal gehen die Wanderzauberer mit dem gleichen Namen um. Aber das hat der Heilige Geist nicht lange zugelassen. Wir wissen ja diese Begebenheit, dass einer von diesen besessenen Menschen ist dann über diese jungen Männer gefallen und hat die übel zugerichtet und gesagt, den Paulus kenne ich und den Jesus auch. Aber euch nicht. Aber Schaden hat es bestimmt angerichtet, aber danach fiel eine Furcht über die Menschen, dass die sahen auf einmal, das ist mehr als nur eine Philosophie, es ist mehr als nur Worte, es ist mehr als nur Reden, da ist eine Kraft Gottes dahinter. Und dann kommt ja diese berüchtigte Geschichte von dem Demetrius, der hat ja den Paulus da wirklich einmal sehr stark angegriffen und dann war das gerade, dass sie hatten Angst, jetzt geht unsere Kunst verloren, wir verlieren unser Einkommen. Wir haben ja die am Anfang einmal gesehen, so eine Abbildung von dem Tempel und die Fruchtbarkeitsgöttin und das alles war ein großes Geschäft. Das wurde, dadurch machte man großen Umsatz. Und das Evangelium hat auf einmal, ohne dass jetzt, das ist das Wunder, und das soll auch heute so sein, Geschwister, ohne dass der Paulus sagt, Göttin, Tempel, Gegen, er braucht das gar nicht. Er verkündet Jesus. Und die Menschen werfen das weg. Die wenden sich davon ab. Da bricht ein Wirtschaftszweig zusammen, weil das verstanden sie sehr gut, was das bewirken würde. Es entstand aber in dieser Zeit eine nicht geringe Erregung über diesen Weg, das heißt über die neue Lehre, über das Christentum, über die Gemeinde. Denn einer mit Namen Demetrius, ein Goldschmied, machte silberne Tempel der Diana und verschaffte denen vom Handwerk nicht geringen Gewinn. Diese und die übrigen Arbeiter dieses Handwerks versammelte er und sprach: Ihr Männer, ihr wisst, dass wir großen Gewinn von diesem Gewerbe haben. Und ihr seht und hört, dass nicht allein in Ephesus, sondern auch fast in ganz Asien dieser Paulus viel Volk abfällig macht, überredet und spricht, welche von Händen gemacht sind, das sind keine Götter. Aber nicht nur dieser, unser Handel ist in Gefahr, dass er nicht mehr gelte, sondern auch die Tempel der großen Göttin Diana wird für nichts geachtet werden und dazu wird er ihre Majestät untergehen, welcher doch ganz Asien und den Weltkreis Verehrung erzeigen. Als sie das hörten, wurden sie voll Zorn, schrien und sprachen: Groß ist die Diana der Epheser. Und die ganze Stadt wurde voll Getümmel. Sie stürmten aber eindeutig in das Theater und ergriffen Gaius und Aristarchus aus Mazedonien, die Gefährten des Paulus. Als aber Paulus unter das Volk gehen wollte, ließen ihn die Jünger nicht zu. Auch etliche der Obersten in Asien, die seine Freunde waren, standen zu ihm und ermahnten ihn, dass er sich nicht ins Theater begebe. Etliche nun schrien so, etliche anders, die Versammlung war in Verwirrung und die meisten wussten nicht, warum sie zusammengekommen waren. Aus der Volksmenge aber zog sich Alexander hervor, den die Juden vorstießen. Alexander aber winkte mit der Hand und wollte sich vor dem Volk verantworten. Und als sie aber inne wurden, dass er ein Jude war, schrien sie mit einer Stimme etwa 2 Stunden lang: Groß ist die Diana der Epheser. So, der Alexander wollte ja auch gegen Paulus reden, obwohl er Jude war. Aber das war ja auch ein Konflikt zwischen Judentum und dem Messias, den sie nicht anerkannten. Aber das spielte hier keine Rolle mehr. Sie wollten nur noch ihre Göttin schützen und retten. Der Paulus hat in Ephesus, so wie wir das hier gelesen haben, aus den Munden der Feinde kommt ja oft eine größere Wahrheit raus. Sie sagen, in ganz Asien hat der alles durcheinander gebracht, der Paulus. Und das ist, wir sehen ja das als Segen. Aber in dem 2. Timotheusbrief lesen wir von dem Besorgnis an der Gemeinde. Das ist dann schon zu späteren Zeit, dass als Paulus da in seiner letzten Gefangenschaft in Rom sitzt und dann den Timotheusbrief schreibt, dann schreibt er und sagt: Alle, auch die in Asien, haben sich von mir abgewandt. Und es ist das nicht verständlich, warum das so ist und was alles dahinter steckt. Aber er sendet dann Tychikus gerade nach Ephesus, schreibt er dem Timotheus, damit er die Gemeinde da besuchen sollte. Aber die eigentliche Frucht ist sehr, sehr groß. Wir kennen das einfach als ein auserwähltes Werkzeug, so wie Jesus ihm begegnete und ihm all das sagte, dem Paulus, dass ich habe dich dazu auserwählt. Und seine letzte Mission, er wollte ja nochmal nach Spanien reisen, aber seine letzte Mission war doch der Kaiserhof. Und weil das ein Brief ist aus der Gefangenschaft, denke ich, ist das ganz wichtig für uns Geschwister, uns das zu merken. Die Gefangenschaftsbriefe haben ihre Bedeutung gerade in dem, dass sie eins offenbaren. Das christliche Leben ist nicht ein Wohlfühlevangelium. Diese tiefe Worte schreibt Apostel Paulus als einer in Gefangenschaft, einer, der nicht tun darf, was er will, der kein bequemes Bett hat, der gar nicht sagen kann, durch das Evangelium bin ich ein reicher Mann geworden. Er ist ein Mann, der hat nichts. Aber er schreibt Segensworte. Er schreibt von der Freude im Herrn und sagt immer wieder, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und das soll uns ermutigen, Geschwister. Das ist was ganz Großes, dass wir so viele Segensworte aus einer Gefangenschaft haben, damit wir wissen, es gibt in dem Herrn Jesus einen Halt, der ist über dieses Leben hinaus. Der ist nicht in uns. Der ist nicht in unseren Umständen, nicht in unserem Gelingen oder Tun. Das ist alles in Jesus. Und das ist so wertvoll. Deswegen ist uns dieser Brief umso wertvoller. In den ersten drei Kapiteln werden wir nichts von dem lesen, was wir tun sollen. Es gibt keine Tu-Worte. Es sind nur Segnungen Gottes. Umso mehr in Kapitel 4 und 6 gibt es 35 von diesen Befehlswörtern, was Christen tun sollen. Es gibt zwei wertvolle Gebete von Paulus. Und wenn wir was auswendig lesen oder lernen wollen in der Schrift, dann sind diese Gebete als erste Stern. Das ist was sehr Wertvolles, diese Gebete von Paulus in seinem Herzen zu tragen. Wir werden über die Gemeinde, ihr Haupt und ihre Einheit was lesen. Die Einheit wird oft zerstört durch die Verschiedenheit der Gaben. Das wird ein Thema sein. Die Einheit wird oft zerstört durch unterschiedliche soziale Schichten. Und die Einheit wird zerstört durch, wir sagen das heute, wir haben eine andere Mentalität. Wir sprachen letztens im Bruderrat darüber und ich kann mich immer noch nicht befreunden damit, aber überall kommt die Meldung, das geht nicht. Die Russlanddeutschen können mit den Deutschen nicht zusammen, das geht nicht. Wenn hier Ausländer zum Glauben kommen, dann ist besser, die machen ihre eigene Gemeinde, das zusammen, das geht nicht. Und das führen wir überall. Und das macht mich sehr traurig. Aber das sind menschliche Hindernisse, die da sind, die wirklich uns, da sollen wir uns nicht rühmen mit. Wenn das nicht geht, dann haben wir ein Problem. Dass wir uns nicht so annähern wollen. Wir wollen doch irgendwo so an uns festhalten. Deswegen denke ich, geht das noch nicht. Von dem her, wie Paulus versucht, das Problem derzeit zu überwinden, da ist er schon bemüht darum und sagt, Juden und Heiden, da ist kein Zorn mehr. Die sind jetzt gleich. Einige meinen, die Judenchristen haben damals doch noch immer ihre besondere Stellung als Judenvolk hervorheben wollen. Und Paulus wollte diesen Zorn abbrechen und sagt, das wird ein großes Thema sein. Es gibt vielmal diesen Begriff in Christus, was wir wieder sagen, das ist nicht in unserem Lebensumstand, sondern es ist in Christus. Das sind Segnungen von den himmlischen Örtern und er wird unseren Wandel ansprechen. Den Wandel, dass er so entsprechend dieser Stellung, dieser großen Stellung, die wir haben, die Christus ausmacht, das Herz Gottes und dass der christliche Wandel sich danach richten soll. Und das ist eine ganz andere Perspektive und das ist ein ganz anderer Ausgangspunkt, als wenn ich sage, ich muss so wandeln, damit ich in den Himmel komme. Das ist falsch. Ich muss so wandeln, weil Christus mir diese Stelle gegeben hat. Und wir werden frommer sein als anders, Geschwister. Das ist biblisch. Das ist Kraft Gottes. Und das wird uns diese Kraft schenken. Wir werden jetzt zusammen beten. Die Zeit ist auch schon da. Und ich will noch die Möglichkeit geben, wenn jemand noch ein Anliegen hat oder jetzt einen Gedanken mitteilen will, auch zum Gebet, dann sag das bitte.